So, drei Stabilität also. Ja, als erstes müssen wir mal schauen, wieder, dass wir die Begriffe sauber auf die Reihe kriegen, wie es halt immer ist, gell, das ist wie bei den Fremdsprachen, ohne Wortschatz wird schwierig. Warte mal, du hast ja noch gar nicht gehört. Was ist denn das für ein Verriss? Wo Studenten gibt, die nichts drin. Ich habe eine Bitte an euch. Ich habe mir so viele gekauft, die konnte ich gar nicht alle selber essen. Nehmt so einen und schenkt ihn irgendjemandem, der da draußen ist. Jetzt hat er rausgegeben. Was ist dein Name, Mama? Hier
mal nachfragen.
Gib mal besser. So, also, erst einmal Definition. Was ist denn überhaupt Inflation? Eine nicht nur vorübergehende Anhebung des allgemeinen Preisniveaus. Wir reden gleich noch ein bisschen genauer darüber, was sich denn dahinter versteckt. Wie misst man das Teil? Naja, da gibt es verschiedene Größen, die das messen sollen. Das am weitesten verbreitete, was auch immer wir in den Nachrichten hören als Inflationsrate, das ist die Veränderung des harmonisierten Verbraucherpreisindex. Auch da sind wir wieder mehr, was es denn eigentlich ist. Den nimmt die Europäische Zentralbank her und schaut sich aber parallel noch etwas Zweites an. Das nennt sich Kerninflation. Die Kerninflation ist eine Teilmenge von dem harmonisierten Verbraucherpreisindex, nämlich ein harmonisierter Verbraucherpreisindex, aus dem man rausrechnet die Preiswirkung von Nahrungsmitteln, von Energie, Alkohol und Tabak. Warum? Weil man sagt, dass Energie unterliegt einmal saisonalen Preisschwankungen, wird zum Winter hin typischerweise ein bisschen teurer als zum Sommer. Zum Zweiten gibt es da immer mal wieder politische Preiseruptionen, wenn es da mal wieder am Golf einen Krieg gibt oder in der Ukraine. Zum Dritten haben wir vielleicht auch mal Wettereinflüsse, wenn es im Golf von Mexiko gerade mal wieder Hurricanes gibt, die die Bohrinseln bedrohen. Alter, ist immer ein bisschen arg viel Bewegung da. Deswegen sagt man, Energie nimmt man raus und Lebensmittel auch, sagt man, ist aus der Saisonzyklus, dass die im Winter halt ein bisschen teurer sind als im Sommer. Deswegen tut man die bei der Kerninflation auch raus. Beim Gesamtindex der Inflation ist es drin. Die EZB schaut sich also immer beide Größen an, einmal insgesamt und einmal diese Teilmenge. Das Problem ist, dass dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex nur etwa 750 verschiedene Produkte erfasst. Wir produzieren aber in Deutschland viel mehr. Das heißt, man kann diesen Verbraucherpreisindex zum Beispiel nicht hernehmen, um das Bruttoinlandsprodukt Inflations zu bereinigen. Aber man sagt, wenn wir dann Vergleiche zwischen verschiedenen Jahren machen beim Bruttoinlandsprodukt, dann wollen wir da die realen Größen haben, also die Inflationsbereinigung. Da ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex nur sehr wenig brauchbar dafür. Dafür gibt es dann extra einen Deflator des Bruttoinlandsprodukts. Das sollst du bloß mal gehört haben, dass das nicht mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex stattfindet. Dann könnt ihr das Wort auch schon wieder vergessen. Des Weiteren hören wir immer wieder mal in den Nachrichten, wie die Erzeugerpreise für bestimmte Produkte oder Gütergruppen gestiegen sind. Also auch diese Erzeugerpreise werden von den Statistikämtern angeschaut, wie die sich entwickeln und das für einzelne Branchen separat jeweils. Die EZB, die Europäische Zentralbank, ist zuständig für die Aufrechterhaltung der Preisstabilität. Und die sagt, die Preisstabilität ist dann erreicht, wenn der harmonisierte Verbraucherpreisindex im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres um 2% ansteigt. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Es soll nicht mehr sein, weil man dann heftigere Bekämpfungsmaßnahmen ergreifen muss. Wir werden noch hören, welche Nebenwirkungen das hat, wenn man zu heftig bekämpft. Und es soll auch nicht weniger sein, weil man erstens eine gewisse Unschärfe hat beim Messen der Inflation. Es kann sein, dass du in deinem Geldbeutel das Gefühl hast, die Preisentwicklung ist ein bisschen andere als die von den Statistikämtern angegebene. Und das will man damit korrigieren. Und dann ist auch so, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, so EZB-Politik zur Preisniveaustabilität muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Tankerfahrer. Und zwar diesen großen Überseetanker. Ja? Also ich habe ja schon einen gewissen Vorbau, aber wenn du Kapitän auf so einem Tanker bist, dann sind es 300 Meter für dich. Und wenn du dann mal sagst, aus voller Fahrt bremsen, da hat es ungefähr 5 Kilometer, bis der Kutter steht. Und wenn du da eine Kurve schlagen willst, da ist auch ein bisschen länger, bis du die Kurve gefahren bist. Ja? Also das heißt, diese Maßnahmen, die die EZB ergreifen kann, um Inflation zu bekämpfen, das ist nichts, wo man jetzt einmal hauen und schon das wegfahren. Ja? Sondern das dauert länger, bis das wirkt. Und deswegen rentiert sich das auch nicht, wenn irgendwie so ein Inflationchen ist, gleich draufhauen mit dem Hammer oder sowas, weil man dann eigentlich eher das Gegenteil erreicht von dem, was man haben will. Also deswegen diese etwas großzügige Messung, ja normalerweise mir als Anfänger, wenn man so ein Preisniveau-Stabilität, würde man meinen, keine Änderung, aber die EZB sieht das anders. Die Profis sagen, da muss schon ein bisschen eine Änderung sein, sonst bringt das nichts. Da gibt es noch ein paar andere Gründe, aber da brauchen wir in die Tiefe gehen. Ihr erinnert euch noch vage an diese Definition von Inflation, die ihr da hinter mir seht. Nicht nur vorübergehende Anhebung des allgemeinen Preisniveaus. Und da steckt ein bisschen schon Kliermöglichkeit drin für die EZB. Nämlich das erste ist, nicht nur vorübergehend. Also das heißt, es soll immer wieder eine Erhöhung des Preisniveaus geben und nicht nur einmal ein Drucker und dann ist wieder Ruhe. Und da ist natürlich dann immer die Möglichkeit, dass die EZB argumentieren hat, da müssen wir jetzt nichts tun, das ist nur vorübergehend, das beruhigt sich gleich wieder und so weiter und so fort. Das war übrigens 2021 so. Da hatten wir ja schon Inflationsraten teilweise von mehr als 2% und trotzdem hat die EZB nichts gemacht. Begründung, sie hat gesagt, das hängt zusammen mit diesem Lieferkettenproblem, dass die Vorprodukte von außerhalb nicht angeliefert werden und deshalb die Ware knapp ist und deswegen, weil die Nachfrage nicht darauf reagiert, sondern die Nachfrage ist stabil, Ware ist knapp, deswegen gingen die Preise ein bisschen hoch, die Lieferkettenprobleme werden sich entspannen und dann geht das Ganze wieder runter. Der Scheiß war halt, dass wir von den Lieferkettenproblemen nahtlos untergegangen sind und in den Ukraine kriegen. Hat man so nicht schmecken können. Ja? So. Das zweite, was an Manövrierspielraum drinsteckt für die EZB, ist folgendes. Das heißt ja, eine nicht nur vorübergehende Anhebung des allgemeinen Preisniveaus. Was ist denn jetzt, wenn nur ein paar Preise steigen? Dann müsste die EZB eigentlich nichts machen. Was ist denn hauptsächlich für einen Preis gestiegen in 2021? Das war hauptsächlich, ja? Immobilien. Ja, Immobilien auch ein bisschen, aber nicht mehr so ganz viel. Energiefeuer. Genau, Energiepreise sind vor allem gestiegen. Da kann man als EZB natürlich sagen, ja, mei, Energiepreise, die steigen halt, dafür sind sie vorher runtergegangen, ja? Während dem ganzen Lockdown, da hat man nicht so viel Auto fahren müssen. Da sind dann die Energiepreise runtergegangen und danach gingen sie halt wieder hoch. Mei, ist halt so, gell. Brauchen wir uns nicht beunruhigen. Das war die EZB-Politik 2021, ja. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, mei, das ist hier blöd, ja. Aber das ist halt etwas schwierig, wenn du in Echtzeit dabei bist, die Zukunft vorherzusagen. So, das ist also dieser Manövrierspielraum und die EZB hat den in 2021 auch ein bisschen genutzt, um das Ergreifen von Maßnahmen gegen die Inflation rauszuzögern, hat sich im Nachhinein gesehen nicht wirklich bewährt, aber nachhinein ist man immer schlau. Die EZB vergleicht die zwei Inflationsmaße, wie schon gesagt, der harmonisierte Verbraucherpreisindex, wo alle 750 Güter drinstecken, und dann die Kerninflation, oder wie wir als gebildete globale Menschen sagen, die Core Inflation, und wo dann also die Energiepreise und Nahrungsmittel plus Alkohol und Tabak nicht drin sind. So, schauen wir mal, wofür geben denn die Deutschen ihr Geld aus? Das ist jetzt noch, bevor die Inflation so richtig zugeschlagen hat. Aber immerhin, wir geben am meisten aus von unserem Budget. Der Durchschnittsdeutsche stimmt für euch persönlich natürlich nicht, aber der Durchschnittsdeutsche. Wer von euch will schon durchschnittlich sein? Ja? Warm wohnen 25% vom Einkommen. Dann kommt das geliebte Auto mit 15%. Und dann kommt Nahrungsmittel und nicht-alkoholische Getränke mit 13%. Ja, und Saufen und Kiffen, das haben wir mit 4,5% dabei. Ja, ich werde es lachen zu diesem Alkohol- und Tobakokategorie, gehört in der Tat der Joint in den Niederlanden. Ja. Damit ihr mal seht, dass es nicht überall das Gleiche ist, ja, habe ich jetzt im Vergleich mal Italien dazu gegeben. Lasst euch nicht irritieren, die Farben bedeuten nicht das Gleiche. Ja, also es wäre viel zu einfach für akademisch ambitionierte Leute, wenn da solche Symmetrien da wären. Das heißt, nur blau ist das und hellblau ist das am stärksten nachgefragte, was bei den Deutschen eben warm wohnen mit 25% ist es bei den Italienern Essen und Trinken mit 19,5%. Deutsche Vita, muss ich noch mehr sagen. So, dann kommt das geliebte Auto, dafür gehen die Italiener sogar mehr aus als wir mit 15,3% im Vergleich zu 15% liegt vielleicht an den Autobahngebühren, ich weiß es nicht. Und für Wohnen geben die 11,6% aus. Ja, für Saufen und Kiffen haben es 3,6%. Also ich habe hier mal so ein paar Unterschiede angedeutet und da seht ihr eben auch, das Wohnen ist hier bei uns das hellblaue und bei den Italienern das grüne, also nicht auf die Phase mit jedem. Das heißt, das Harmonisierte an diesem Verbraucherpreisindex ist, wie kommt er zustande, wie wird mit dessen Hilfe gemessen. Und es ist nicht so, dass behauptet wird, dass der Italiener, der Spanier, der Franzose genau das gleiche kauft wie der Deutsche. So, hier seht ihr, wie sich die Preise in den letzten 3 Jahren entwickelt haben. Ich filter das mal ein bisschen für euch. Dann ist das leichter zum Verfolgen, das Ganze. Dass die Maus wieder anspringt. So, passt. Schauen wir uns mal zunächst nur Deutschland an. Dann haben wir hier einmal den harmonisierten Verbraucherpreisindex als durchgehende Linie und einmal die Kerninflation als gestrichelte Linie. Nochmal ein Unterschied ist, bei der Kerninflation ist Energie rausgerechnet und Nahrungsmittel beim vollständigen Index ist mit drin. Und ihr seht, weil hier die Energiepreise rückläufig waren, erinnert euch, wir haben in 2020 getankt für 1,20 Euro der Liter Super. Und die Dieselpreise waren teilweise unter 1 Euro per Liter. Weil die Energiepreise gesunken sind, deswegen war die gesamte Inflationsrate, wo Energiepreise drinstecken, niedriger als die Kerninflation. Als dann diese ganze Lockdown-Kacke vorbei war, da sind die Energiepreise hochgezogen und wir haben dann die Gesamtinflationsrate über der Kerninflation. Das ist also hier das Wort, was wir daraus sehen können. Wir sehen auch, dass mittlerweile sehr viele Preise einen Anstieg verzeichnet haben, also allgemein, Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus, können wir sicherlich davon ausgehen, dass es nicht einzelne Preise sind und auch nicht nur ein bestimmtes Warenelement wie Energiepreise, sondern das hat sich ziemlich ausgebreitet. Das sehen wir daran, dass sich Kerninflation eben auch deutlich angezogen hat. Bitte.
Was kann jetzt daraus schließen, wenn die Kerninflation niedriger ist als die normale? Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass als in den Bereichen, die den Unterschied ausmachen, nämlich Energie, Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol, dass in diesen Bereichen eine Preisminderung irgendwo drin ist, die in den anderen Bereichen nicht vorhanden ist. Ja? Und wir sind ein bisschen schlau im Nachhinein, wie das halt so ist, und wissen, das hat damals nicht mit den Nahrungsmitteln zu tun gehabt, die waren nicht billiger geworden, ja, sondern sind eher ein bisschen teurer geworden. Das, wo der Preisverfall drin war in 2020, das war die Energiepreise. Tanken, Heizen. Es hat sogar eine Phase gegeben, wann war das? April oder Mai 2020, wo man, wenn man Benzin oder Öl haben wollte, nichts zahlen musste, sondern wo die Produzenten einem was bezahlt haben, mehr oder so. Weil sie nämlich die Produktion nicht so schnell stoppen konnten und die Läger übervoll waren mit der Pampe und sie schauen mussten, dass es irgendwie weiterbringt. Da haben wir also dafür bezahlt, dass man als Nachfrager von Öl oder Benzin eben was hatte. Aber war nur ganz kurz, war nur eine Woche oder zwei, ja, und dann ging es wieder normal weiter. Mittlerweile haben wir nicht mehr ganz die Phase, wo man was dafür bezahlt bekommt, ja, sondern wir jammern und ächzen hier. Aber das ist dann als Deutsches sowieso hier. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie denn die europäischen Verhältnisse sind. Hier sehen Sie aber die Gesamtinflation für die Eurozone in blau, Deutschland in rot. Ihr seht, das war Deutschland schon in etwa analog, aber mal ist es in Deutschland ein kleines bisschen niedriger, mal ist es in Deutschland ein kleines bisschen höher. Das heißt, es ist nicht vollständig identisch. Ja? Wie soll es auch sein, wo wir doch in Europa überall unterschiedliche Nachfrageverhältnisse haben, wie wir vorher gerade an dem Warenkorb gesehen haben. So, und wofür ist jetzt die Europäische Zentralbank zuständig? Für die Preisstabilität in Deutschland oder für die Preisstabilität in Euroland? Also in der Eurozone. Natürlich für die Eurozone. Ja? Das heißt, wenn wir in Deutschland, ja, zum Beispiel, oh, oh Gottes Willen, die Inflation ist ja so hoch, ja, wir sind ja schon über 2%. Dann ist es noch nicht zwingend so, dass deshalb die Europäische Zentralbank schon dran denken muss, was zu tun, weil eben in der Eurozone insgesamt die Inflation durchaus noch niedriger sein kann. Ja, dann schauen wir nochmal, die Kerninflation in Europa ein. Da seht ihr, dass die also lange sich unterhalb dieser 2%-Marke noch bewegt hat. Und das war natürlich auch dann eine Überlegung, muss man vielleicht noch nichts tun, ist ja nur in einzelnen Bereichen, dass die Inflation zuschlägt, haben wir noch nicht Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus und noch nicht nachhaltig und so weiter und so fort. Ihr seht hier die drei Wirkbereiche, Corona-Einschränkungen, Energiepreise, die sinken deshalb Kerninflation zum Teil unter dem allgemeinen, das sehen wir insbesondere, Kerninflation über der allgemeinen, das sehen wir sowohl für die Eurozone wie für Deutschland und wir haben sogar für Italien das gleiche Bild. Ja. Und dann wieder der Normalbereich, dass also die Gesamtpreissteigerung ein bisschen höher ist oder teilweise auch deutlich höher als die Kerninflation. Das ist das Normale eigentlich. Von Corona sind wir dann eben in die Lieferengpässe gekommen, dass wir die Produktion mit der Nachfrage nicht so ganz stillhalten konnte und dann kam der Ukraine-Krieg. Das war also die zeitliche Abfolge. Damit ihr auch mal sehen könnt, dass nicht alle Preise sich immer gleich verändern, schauen wir mal hier auf dieses Preiskaleidoskop. Hier seht ihr vom Statistischen Bundesamt aufbereitet, wie sich die Preise verändert haben für einzelne Kategorien. Je rot, desto teuer, je blau, desto wenig. Und wir können mal gucken, was ist rot? Fernwärme, Strom, Gas, Heizöl, feste Brennstoffe. Und dann, was haben wir hier noch? Molkereiprodukte und Eier, Speisefette und Speiseöle. Und dann haben wir in der nächsten Kategorie viele weitere Nahrungsmittel. Hier haben wir noch Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge und Personenbeförderung im Luftverkehr und sowas. Was übrigens auch teurer geworden ist, deutlich sind die Pauschalreisen. Das alles sind also Dinge, die deutlich teurer geworden sind. Was ist da billiger geworden? Naja, Versicherungsdienstleistungen für die Wohnung. Da spielt zum Beispiel eine Rolle, dass wegen des vermehrten Homeoffice und erst recht natürlich während des Lockdowns die Einbruchsquoten deutlich zurückgegangen sind in die Wohnungen, weil die Leute mehr rein sind. Ja. Dienstleistungen sozialer Einrichtungen ist mir eigentlich rätselhaft, warum die günstiger geworden sind. Könnte sein, dass es die Senkung der Kindergartenbeiträge ist, weil mehr vom Staat übernommen wird, aber glaube ich eigentlich nicht, also verstehen wir so ganz, warum es so ist. Telekommunikation wird seit Jahren eigentlich immer wieder billiger. Und dann haben wir hier noch Personenbeförderung im Schienenverkehr. Da spielt ein bisschen eine Rolle das 9-Euro-Ticket, aber hauptsächlich die Mehrwertsteuerermäßigung von 19% auf 7%. Das ist der Hauptgrund, warum wir hier eine Preisermäßigung drin haben in diesem Preiskaleidoskop. So, warum kann es zu einer Inflation kommen? Ich habe insgesamt mal 5 Kategorien aufgeführt, die zu einer Inflationssteigerung führen können. Fangen wir mit der ersten an, nämlich, dass mehr Geld zur Verfügung ist in einer Wirtschaft, beziehungsweise genauer formuliert, dass die Geldmenge stärker steigt als die Gütermenge, die in einer Wirtschaft drin ist. Also, dass die Geldmenge stärker wächst als das Bruttoinlandsprodukt. So als Anhaltspunkt, stimmt nicht hundertprozentig genau, oder so. Was passiert dann? Naja, wenn ich euch jetzt mehr Geld in die Hand drücke, was würdet ihr dann gerne machen mit dem Geld? Haben wir eine schwäbische Hausfrau da? Die wird natürlich sagen, sparen. Der Rest der Menschheit sagt, ausgeben. Die Verbraucher würden also vielleicht ihre Nachfrage erhöhen. Spielen wir es doch einmal durch. Schieben wir mal die Nachfragekurve rüber. Das heißt, zum selben Preis würde mehr Ware nachgefragt. Das Blöde ist nur, dass die Unternehmen sagen, selber Preis für mehr Ware, wie soll ich das machen? Geht ja gar nicht. Ja? Du musst mehr Personal einstellen, mehr Maschinen und so weiter und so fort, kann ich nicht zum selben Preis machen. Also geht's nicht ganz so gut, wie wir uns das vorstellen würden mit der Mengenänderung, ja, dass wir einfach mehr kriegen, sondern wir müssen berücksichtigen, dass es zu einer Preissteigerung kommen wird, weil die Angebotsmenge woanders ist. Ja? Wir bewegen uns also von hier, von dem kleinen blauen Punkt, dahin, wo jetzt die neue Schnittstelle ist. So. Ich meine, ja?
Ich verstehe nicht so ganz, warum wir das nicht mit dem selben Preis der Ware, weil man macht ja pro Stück eigentlich eine bestimmte Anzahl an Gewinnen, die so wenig darum kommt.
Ich habe einen total guten Trick gelernt in der letzten Vorlesung, oder vorher, ja, nämlich, dass der heilige Nikolaus hilft beim Lernen. Wir schauen uns das mal kurz an. Du machst jetzt einmal unseren Hersteller von Nikoläusen, ja? Und wir haben jetzt im Moment was ein Problem, nämlich er sitzt auf einem großen Berg Nikoläuse, also nicht physisch, aber virtuell. Ja? Sie will keine Nikoläuse mehr, sie will keine Nikoläuse mehr, sie will auch keine Nikoläuse mehr, und du auch nicht, und dort auch nicht, und auch nicht. Ja? Schau so mal alle gerade die Wand, die wollen alle nicht deine Nikoläuse. Ja? Jetzt sagen sie, ja, vielleicht nehme ich doch einen oder so, und dann sagst du, jetzt erhöhe ich die Preise. Sagst du dann? Du hast ja vollweise, oder? Du hast eh auf dem Waren bestanden, dann müssen wir auch noch die Preise erhöhen. Oder? Das ist der Nikolaus beim Lernen hilft. Da steht der Warenbestand da, schon klappt es. Wenn jetzt aber die andere Situation ist, die Nikoläuse gehen weg, die machen wir was. Ja, also, du hast also dein Produzentchen, da war ich schon weg, ja, und da, ah, und da ist die und da wechseln. Ja? Wie schaut es jetzt aus mit der Preiserhöhung? Können wir jetzt schon durchziehen, gell? Jetzt klappt es mit der Preiserhöhung. Das heißt, wenn mehr Nachfrage da ist, werden die Unternehmen auch sagen, oh gut, doch, nehmen wir auch gerne mal ein bisschen mehr fürs Gleiche, gell? So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Migration der Nikoläuse wieder hinbringen. So. Die Stellung wieder zur Richtung Tür, damit Sie es nicht vergessen haben. Irgendjemanden draußen zu beglücken. So. Die Unternehmen werden dann, selbst wenn sie es könnten, was aber wahrscheinlich nicht so ist, weil wir haben ja festgestellt, wenn es diese Lieferengpässe gibt, ja, wenn du Schwierigkeiten hast, deine Produktion hochzufahren, steigen auch die Preise dafür. Aber selbst wenn sie es könnten, würden sie es nicht tun zu selben Preis. Und jetzt aber, dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ihr habt festgestellt, die Preise steigen. Da könnte ja irgendeiner von euch auf die Idee kommen, wenn ich das Gleiche verdiene und die Preise steigen, dann kann ich mir weniger leisten. Findet ihr es gut, wenn ihr euch weniger leisten könnt? Sagt ihr, mir geht's wie dem Dole, aufnehmen schadet nicht. Nicht wirklich, ja. Das heißt, ihr würdet sagen, vielleicht ein bisschen mehr Lohn. Wäre nicht schlecht. Kann ein Unternehmer sich denken, dass demnächst vielleicht die Leute kommen und mehr Lohn wollen, wenn die Preise hochgehen? Boah, wenn er hier an der Hochschule ausgebildet ist, auf jeden Fall. So, dann lassen wir den jetzt das mal spielen, ja? Er sagt jetzt, ich rechne damit, dass meine Kosten hochgehen. Kann er dann noch zum selben Preis die gleiche Menge anbieten, wenn seine Kosten hochgehen? Nee. Er kann dann nur noch weniger zum selben Preis anbieten. Das simulieren wir jetzt auch mal, ja? Lassen wir mal die Angebotsfunktion rübergehen. Und jetzt schaut euch das mal an. Da haben wir jetzt den fetten blauen Punkt, also den neuen Preispunkt, wo der Markt im Gleichgewicht ist. Und da unten haben wir zur Erinnerung den alten kleinen Punkt, wo das mal am Anfang war, das Spiel. Und da stellen wir jetzt in der Summe fest, in der Summe haben wir einen Rückgang der Menge und eine Steigerung des Preises. Eine der möglichen Wirkungen von Inflation. Wir können uns weniger leisten, aber das dafür zu höheren Preisen. Das ist also eine mögliche inflatorische Wirkung. Es muss nicht zwingend sein, dass hier die Menge zurückgeht, aber es ist durchaus wahrscheinlich. So, schauen wir uns weitere Gründe an, warum Preise steigen können. Importierte Inflation. Importierte Inflation, das heißt,
Der Grund, warum bei uns hier im Land die Preise steigen, liegt im Ausland. Grund Nummer 1 wäre, eigentlich falsche Reihenfolge, wir müssen mit dem zweiten beginnen, wäre es gescheiter. Im Ausland wird eine Ware, die wir haben wollen, teurer.
Wie war das vorher bei Energie, haben wir gesagt? Das ist teurer geworden, weil mehr Nachfrage da war, weil plötzlich ein Lieferant ausgefallen ist mit Russland und so weiter. Deswegen sind die Energiepreise galoppelt nach oben gegangen.
So, das nächste ist die Währung. Erinnert ihr euch noch an die Grafik, die ich euch letzte Stunde gezeigt habe, zur Entwicklung vom Dollar-Euro-Kurs? War ungefähr so, ja? Erst hat der Euro ein bisschen an Wert gewonnen und dann ist es runtergegangen, aber man sagt, ja, jetzt ist es ein bisschen ruhig, dann hat man wieder in die Gegenrichtung korrigiert. Und diese Entwicklung des Wechselkurses ist ein zweiter Grund, warum sich hier was tun kann. Nämlich, wenn unsere heimische Währung wertloser wird und die ausländische Währung, in der wir die Waren bezahlen müssen, wertvoller wird, dann müssen wir mehr Euros für die gleiche Menge ausgeben. Das heißt, wenn der Preis im Ausland noch der gleiche bleibt. Die freudige Botschaft für uns war, hier diese Abwärtsschiene, ja. Es steigt nicht nur der Preis in Dollar, sondern wir müssen auch noch für jeden einzelnen Dollar mehr Euros ausgeben. Also, wie die Kollegen vom Burger King sagen würden, der Doppelwopper. Oder wie es der Kollege Scholz sagt, der Doppelbums. Wir hatten also eine Koppelung von diesen beiden Effekten. Deswegen immer dieses und oder, ja, weil es auch gekoppelt sein kann. Der dritte Effekt, Nachfrageexplosion des Auslandes nach den Gütern, die wir exportieren, das ist etwas, das für Deutschland, überhaupt für die Industriestaaten eigentlich nie der Fall ist. Wo das passiert, sind Entwicklungsländer. Da kann es plötzlich sein, dass der reiche Westen auftaucht und zum Beispiel sagt, mein Mr. Show, bei uns war heuer keine gute Getreideernte, deswegen gehen wir jetzt mal shoppen und dann gibt es noch so ein paar, was weiß ich, wer jetzt noch Getreide anbaut, ich sage jetzt einfach mal, so ein paar nigerianische Getreidebauern, dann gehen wir halt dahin und kaufen bei denen das Getreide, ja, und wir kaufen aber große Mengen Getreide. Und wenn es ein bisschen teuer ist, das macht ja nichts, das ist ja besser als gar kein Getreide. Wo haben wir sonst unsere Nudeln her, gell? Ja, und was passiert dann in Nigeria? Dann steigt der Preis für ein Grundnahrungsmittel. Und die Leute dort können sich es nicht mehr leisten. Und das kann schon passieren, wenn also zum Beispiel die Landwirtschaft sehr stark fokussiert ist auf einzelne Produkte und die Leute sowieso von der Hand in den Mund kriegen. Und dann explodiert der Preis, weil wir vom Westen kräftig shoppen gehen. Das kann schon relativ verheerende Wirkungen haben. Aber, wie gesagt, bei Entwicklungsländern, nicht bei Industriestaaten. Dann gab es das Begriff auch Schlüsselgüter. Das ist also nicht die Rede von den Schließdiensten, die bei Nachtentsätzen so viel Geld verlangen, sondern da geht es um Güter, die eine große Ausstrahlung haben. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal einfach vor euch schaut, was da auf euren Tischen so versammelt ist, gibt es da irgendetwas, wo nicht Energie drinsteckt? Eigentlich nicht. Ja? Das heißt, Energie ist ein Schlüsselgut, weil es ausstrahlt in praktisch alle Produktionsbereiche. In der einen oder anderen Form. Ja? Egal, ob wir jetzt im Tank drin welche haben, oder ob wir es brauchen, um den Nikolaus zu formen, oder ob wir es brauchen, um einen Tee zu kochen, oder ob wir es brauchen, um eine Batterie aufzuladen, spielt gar keine Rolle. Überall ist Energie. Deswegen Schlüsselgut, ja, weil es in alle Bereiche ausstrahlt. Ja, was weiß ich, wenn ich jetzt einmal, das kann man den hier nehmen, ja, eine Reise, Pauschalreisen, wenn die teurer werden, ist es auch ein Schlüsselgut, das in jedem anderen Gut drinsteckt? Nee. Gar keine vergleichbare Wirkung. Ja, das ist mehr oder weniger so isolierte Insel. So, gibt noch mehr Gründe. Ja. Nämlich das erste, Gewinnstreben der Unternehmer. Wir haben ja vorher unser Nikolaus-Beispiel gehabt, ja, unser Nikolaus-Produzent hier. Wenn du jetzt die Wahl hast, dann verkaufst du so ein Nikolaus für 1 Euro oder für 1,50 Euro. Sie nimmt auf jeden Fall. 1,50 Euro. Herzlichen Glückwunsch, du bist deutlich näher an deinem Bachelor. Dann hast du die richtige Einstellung zum Geld verdienen. Die Gewinnstreben der Unternehmen kann dazu führen, dass sie sagen, wir erhöhen die Preise. Das heißt, wenn wir keine Kostenmehrung haben, oder, so wie wir es momentan in den USA sehen, steigen meinetwegen die Kosten um 5% und die Preise werden um 10% erhöht. Weil man sagt, jetzt wissen ja die Verbraucher, dass die böse Inflation zuschlägt. Dann kann man das so stillschweigend ein bisschen benutzen, ohne dass wir es groß merken, um uns die Taschen zu füllen. Aber bei uns noch nicht so stark in der Richtung, aber vereinzelt gibt es sowas sicherlich auch, dass man sagt, ich muss sowieso die Preise erhöhen, dann schlage ich lieber ein bisschen kräftiger drauf, denn dann fällt es auch keinem Schwein auf, dass ich eigentlich nur meine Gewinne vergrößere. Ja? Wenn es so ist, dass die Unternehmen ihre Preise nach oben schrauben, ja, bist nicht auch der Meinung, dass die Unternehmen arme Schweine sind und da sollten wir uns solidarisch zeigen, indem wir unsere Löhne nicht erhöhen? Selbstverständlich nicht. Ja, gut. Ja, klare Positionierung. Wir wollen dann höhere Löhne. Wie schaut es dann aus mit deinen mehr am Gewinnen, wenn sie jetzt da, sie, ja, diese Revolutionärin, wenn sie sagt, sie will jetzt dann höhere Löhne haben, mit, kannst du dann noch deine geplanten Gewinne kriegen? Du willst sie doch. Ja, was machen wir dann? Dann erhöhen wir halt nochmal die Preise. Genau. Und so kriegen wir also eine Preis-Lohnspirale und die Preise schrauben sich immer höher. Ja? Böses Teil. So, nächstes. Müssen ja nicht immer die Arbeitgeber schuld sein, können ja auch mal die Arbeitnehmer schuld sein. Indem wir sagen, wir wollen jetzt einmal einen richtigen Schluck aus der Flasche nehmen und mal kräftig steigende Löhne. Auch wenn uns die Preise jetzt noch nicht alles sind. Soll es auch schon mal gegeben haben. Ja? Dann unsere arme Unternehmerin muss jetzt einen Schluck Tee trinken statt Champagner. Ja? Dann sagst du, sieh jetzt, ja, und unsere Revolution. Er ist völlig anlasslos, sagt die 10% mehr noch. Und streicht sich eins ab, bis du das auch auslöst. Da bleibt dir nichts anderes, als dass du die Preise erhöhen musst, oder? Und dann, ja, du hast jetzt die Lohnerhöhung gehabt um 5%, hat sie jetzt die Preise erhöht, irgendwie, weiter Nikolaus wird es nicht drin, ne? Dann müssen wir die Löhne stärker erhöhen. Also, nächste Runde, nur die Preise, nächste Runde sind die Löhne, nächste Runde nur die Preise. Wir haben jetzt, weil es jetzt mit den Löhnen losgegangen ist, eine Lohnpreisspirale, die nach oben geht. Ja? Das sind also diese beiden Möglichkeiten. So, was haben wir in Good Old Germany? Im Moment würde ich immer noch behaupten, morgen weder noch. Ja? Meines Erachtens hält sich die Gewinnsucht der Unternehmen noch in Grenzen. Und die Lohnabschlüsse waren zwar hoch. IG Metall hat ja so einen Pilotabschluss gemacht mit 8,5% plus 3000 Euro Inflationsprämie steuerfrei. Aber das war ja verteilt auf 2 Jahre. Das heißt im Mittel 4% plus 1500 Euro Prämie, sagen wir mal, Hausnummer 5,5%. Wie ist die Inflationsrate bei uns im Moment? 11% in der Hausnummer, also 5,5% ist nicht einmal die Hälfte. Oder ist die Hälfte, ja? Das heißt, es hält sich noch in Grenzen bei uns. Und da kommen wir auf ein Thema, das ganz wichtig ist hier für Inflation, Deflation, Preisstabilität insgesamt, nämlich Erwartungsbildung. Erwartungsbildung ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel die IG Metall erwartet, dass die Inflation nachhaltig jedes Jahr 10% und mehr sein wird, wäre es dann vernünftig von denen, mit einem Lohnabschluss zufrieden zu sein, wo sie 5% Lohnmehrung haben? Würden dann die Mitglieder sagen, jawohl, dafür zahle ich Gewerkschaftsbeiträge, ich finde es super. An uns liegt es nicht. Eher nicht, oder? Würden wir sagen, Gewerkschaftsboss, geh warm, mach deine Hausaufgaben. Mit diesen 5,5%, die da unterm Strich rausgekommen sind, kann die Gewerkschaft im Moment gut leben, weil sie sagen, wir erwarten nicht, dass die Inflation so hoch bleiben wird, sondern die wird wieder runterkommen und dann bleibt aber der Lohn zu wachsen, in der Summe ist es dann schon in Ordnung. Ja? Da sieht man diese Erwartungsbildung. Je höher die Erwartungen sind, desto schneller geht die Inflation voran. Wir werden auch noch zurückkommen auf das Thema Erwartungsbildung, wenn wir uns mit dem Gegenteil von Inflation beschäftigen, nämlich mit Deflation. So, einen habe ich noch. Deutlich erhöhte Inlandsnachfrage bei geringelastischem Angebot. Das heißt, die Menge des Angebotes kann nicht so schnell hochgefahren werden, wie die Nachfrage hochgeht. Dieses Phänomen hatten wir so ein bisschen ansatzweise in Deutschland nach der Corona-Phase. Also nach der harten Corona-Phase, sagen wir so. Weil dann plötzlich die Lieferketten Probleme machten und bestimmte Güter wie Autos, wie Immobilien und so weiter nicht in ausreichender Menge geliefert werden konnten, um die Nachfrage zu befriedigen, was zu einem Preisanstieg da geführt hat. Das ist also ein bisschen ein Aspekt, der bei uns mit dazugekommen ist. Ja, Inflation, wenn einmal so ein Rucker tut bei den Preisen und dann ist es wieder gut, können wir alle prima damit leben, aber es kann eben dazu kommen, dass das Ganze sich fortsetzt, und zwar, wie gesagt, durch diese Erwartungsbildungen, weil wir dann versuchen, eben künftige Preiserhöhungen oder Kostenmehrungen vorwegzunehmen, indem wir sagen, da passe ich mich frühzeitig an. Also unsere Kollegin Unternehmerin rechnet damit, dass sie nächstes Jahr höhere Löhne fordern wird, dann schauen wir, dass wir frühzeitig die Preislisten nach oben korrigieren. Ja? Oder unsere Gewerkschaftsfunktionärin rechnet damit, dass nächstes Jahr der Nikolaus-Hersteller seine Preise massiv anhebt, da würde sie sagen, dann müssen wir aber in die Tarifrunde gehen am Jahresanfang mit einer deutlich gesteigerten Lohnforderung. Das alles sind also diese Erwartungen und wenn die erstmal anfangen zu galoppieren, diese Erwartungen, dann galoppieren die Preise mit. Deswegen schauen momentan viele EZB-Kanickel ein bisschen auf die Inflations- oder Erwartungsschlange. Was macht die jetzt? Gell? Frisst es mir oder frisst es mir nicht? Und hoffen halt, dass diese Erwartungsbildung sich in Grenzen hält. Bis jetzt hat es funktioniert, aber man weiß nicht, wann es gibt. Wenn diese Spiralen einsetzen, ja, am Anfang der Preis, dann der Lohn, dann der Preis, dann der Lohn, oder am Anfang der Lohn, dann der Preis und so weiter, dann ist das jeweils zweite dann der Zeitrundeneffekt als Reaktion auf eine Preiserhöhung werden die Löhne erhöht oder als Reaktion auf eine Lohnerhöhung werden die Preise erhöht. Das ist dann also dieser Zeitrundeneffekt und das kann diese Spirale nach oben starten und das versucht dann die Zentralbank immer zu bekämpfen. So, hier seht ihr mal eine Geschichte der Inflation in Deutschland von Kaiserreich 1900 bis zur über die Jahrtausendgrenze hinweg, die letzten Jahre immer dann auch noch. Ihr seht, wir hatten längere Phasen mit mäßiger Inflation, wir haben aber auch einzelne Phasen drin, da war das ja nicht einmal mehr himmelhoch, die Inflation, sondern schon fast mondhoch. Aber wir haben einen langen Weltrekord gehalten mit unserer Inflation aus dem Jahr 1923. Waren wir Weltrekordhalter bis, ich weiß nicht, 2015 oder was, dann hat uns die Ratte überholt. Müssen wir nicht stolz drauf sein, dass die uns überholt haben. Ja, ein Effekt in Zimbabwe war, dass auf den Toiletten ein Aufkleber zu finden war, bitte nicht Zimt-Dollar zum Hintern abwischen benutzen. Zimt-Dollar, Zimbabwe-Dollar ist die Währung und die ist halt so wertlos, dieses Papier, auf dem es gedruckt ist, dass es weniger kostet als Klopapier. Deswegen haben die Leute das gelegentlich benutzt. Ich weiß nicht, wie die Abringwirkung von dem Ganzen ist, aber das Problem ist halt, dass dann die Toilette verstopft, weil das sich nicht auflöst. Die Inflation, also Himmel hoch gewesen hier, dann kam es zu einer Umstellung der Währung. Wir haben das dann von der Reichsmark in die Rentenmark geändert gehabt. Die ist zwar immer noch Reichsmark, aber vom Prinzip her anders aufgestellt. Ja, dann kam der Zweite Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs wieder eine ziemlich hohe Inflation, wieder eine Währungsumstellung, damals von der Adolfschen Reichsmark auf die Deutsche Mark. Das heißt, in Deutschland hat man zweimal die Erfahrung gemacht, hohe Inflation, altes Geld nichts wert, neues Wert kommt, wir schauen im Bodenrohr ins Gebirge erstmal. Hat Deutschland geprägt. Bitte.
Heißt es, dass wir diesen Inflationsboom 1920 nur hinbekommen haben, weil wir eine komplett neue Währung aufgesetzt haben?
Dieser Abbruch, da, ja, das hing ganz wesentlich mit der neuen Währung zusammen. Ohne das wäre es wahrscheinlich nicht gelungen. Grund, warum wir hier und hier so hohe Inflation hatten, war die Kriegsfinanzierung. Erster und Zweiter Weltkrieg hat man viel Geld in die Hand genommen, um Waffen zu kaufen. Das Geld hat die Staatsbank einfach gedruckt. Und irgendwann waren die Waffen kaputt, Krieg beendet, aber das Geld wollte man noch da. Und dann dieser Effekt von Nummer 1, den ich euch vorher gezeigt habe. Ja. Bitte.
Das heißt, dass der Inflationsfall, was ich gemacht habe, 2095 riesig und leidet damit ab.
Das hatte die gleiche Ursache. Also es war nicht so, dass der eine deshalb war, weil der andere teuer war, sondern es hatte beides die gleiche Ursache, nämlich Kriegsfinanzierung und so viel Geld im Umlauf.
Ja, dann wurde ja der
dann wurde umgestellt, aber genau. Könnte man machen, aber wäre völlig unrentabel. Ja. Wir haben Kosten gehabt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir für die Umstellung auf den Euro, das waren ja damals 11 Länder insgesamt, die das eingeführt haben, 2002 Euro Bargeld, für diese ganze Umstellung auf den Euro haben wir, glaube ich, 150 Milliarden ausgegeben oder sowas. Also das wäre mir jetzt mal im Haar, das okay, wenn man uns viel hat an Preissteigerung. Das ist unrentabel und in meinem Moment ist ja auch eine relativ klare Ursachenfixierung. Indem man sagt, Ukraine-Krieg, Engpässe, Energiebereich und so weiter, das muss nicht ewig andauern. Und von daher könnte man erwarten, dass vielleicht auch irgendwann die Inflationsraten wieder merklich runtergehen und nicht bloß so ein Nackerl, wie wir es jetzt im November gehabt haben, dass so 0,2 weniger war, die Inflationsrate als im Oktober. Aber
recherchiere. Lass mich noch kurz eure Aufmerksamkeit hierher lenken, Anfang der 1930er Jahre. Ihr erinnert euch vage, mal gehört zu haben im Geschichtsunterricht, 1929 Weltwirtschaftskrise statt. Bis es dann nach Europa gekommen ist, war es 1930. Folgewirkung war, dass hier Deflation stattgefunden hat. Das heißt, die Preise gingen massiv nach unten. Und komischerweise haben wir dann Massenarbeitslosigkeit gehabt. Also irgendwie, wenn die Preise gnadenlos nach unten gehen, kann nicht so toll sein. Ja? Haben wir nur mal kurz gehabt nach der Einführung der D-Mark. Aber Gott sei Dank nur kurz, dann war wieder Inflation da, da haben sich diverse Leute dann den Schweiß von der Stirn gewischt. Also Inflation ist so schlimm nicht, ja. Man muss nicht so abgebrüht sein wie die Italiener, die zum Beispiel in den 1980er Jahren 28% Inflation hatten, oder wie die Franzosen, die auch in dem Zeitraum 1980er Jahre gerne mal so zwischen 7 und 9% Inflation hatten. Ja, wir Deutschen, aber wir neigen dazu schon bei 1,5% Inflation zu sagen, oh Gott, wo soll das noch hinführen? Die Welt geht unter, oder wie die Geier sagen würden, uns fällt der Himmel auf den Kopf. Ja. Also, ja, sieht man wieder, jedenfalls eine Generation ohne Asterix. Das ist eine Bildungslücke, meine Herrschaften. Eine Bildungslücke ist es. Ja. Wenn ihr schon beim Faust gelesen habt, ja, dann wenigstens Asterix. Wenigstens etwas, ja. Bildungskader. Wisst ihr, was die Gretchenfrage ist? Ja, wer kann sagen? Genau, Heinrich, wie hältst du es mit der Religion?
Ja, aber Heinrich hat keine gute Antwort darauf. Ich muss gleich noch als das Gretchenstab.
Gut. Wir sehen noch Inflation in den 1970er Jahren, ja, im Vergleich zu heute kommt es niedrig vor, aber damals war grande Katastrophe, ja, ausgelöst damals hauptsächlich von einer Lohnpreisspirale. Das war damals der Hauptgrund. So, hier seht ihr jetzt mal die Euro-Phase, hier ist die 2%-Marke der Europäischen Zentralbank, ihr seht, im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Ja. Die hohe Überschreitung hier haben wir gesagt, hauptsächlich die Lieferengpässe. Und jetzt halt Lieferengpässe plus Ukraine-Krieg, haut uns halt ein bisschen das Ganze darunter. So. Was für Folgen hat Inflation? Oder andersrum gesagt, muss man überhaupt was tun gegen dieses Tier? Naja, Inflation ist schon ein Ungeziefer, ja. Am harmlosesten ist noch die Wirkung, dass man Hamstern geht. Wow, wer von euch hat einen Hamster gehabt als Kind? So, okay. Also, wer kennt das? Ja, so ist es mit dem Hamster auch, ja. Wieder Thema Erwartungen. Wir erwarten, dass die Preise nach wie vor weiter kräftig steigen werden. Deswegen ist es vernünftig, obwohl jetzt die Preise schon gestiegen sind, mehr zu kaufen, Vorrat anzulegen, weil es wäre ja noch viel teurer. Ja, also für unsere ausländischen Kommilitonen, weil du so fragst, anschaust, das wird ja noch viel teurer. So, dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, oh, das Inflationsgespenst geht um, ja, kauf etwas, das inflationsresistent ist. Ich hätte auch einen Tipp für dich, was du kaufen musst, ja, Gold, Immobilien. Fangen wir zum Beispiel. Also ich weiß jetzt nicht. Inflationsresistenz von Immobilien. Wie war das jetzt eigentlich? Was waren die letzten Meldungen vom Immobilienmarkt? Was ist damit die Preise für Immobilien? Steigen die mit der Inflationsrate momentan um 11% oder sowas? Oder war es nicht so, dass heuer eigentlich die Immobilienpreise zurückgehen? Teilweise sogar in einzelnen Märkten, nicht für unser Alter, aber in einzelnen Märkten um bis zu 20%. Das heißt, du kriegst heuer weniger nominalen Betrag für die gleiche Immobilie als letztes Jahr. Und dann haben wir ja auch noch die Inflation. Das heißt, die Kaufkraft dessen, was du kriegst, ist nochmal deutlich geringer. Auslöser dafür ist natürlich die Zinssteigerungen, dass teurer geworden ist, sich eine Immobilie zu kaufen. Aber die Wirkung ist auf jeden Fall die, dass diese, wenn man jetzt in Immobilien reingeht, dass das zumindest auf die kurze Sicht nicht inflationsresistent ist. Bei Gold genauso. Ja. Das ist nur so lange inflationsresistent, wie ausreichend Deppen da sind, die das auch kaufen wollen. Wenn ein Mangel an Nachfrage da ist, haben wir vorher durchexerziert, im heiligen Nikolaus der Dank. Ja. Wenn ein Mangel an Nachfrage da ist, dann ist nichts mit Preiserhöhung und dann kannst du auch die Inflation nicht ausgleichen. Das ist bei Häusern nicht anders als bei Nikolaus. Also, es gibt immer wieder solche Verschiebungen, dass dann solche Güter nachgefragt werden, mehr in inflationsträchtigen Zeiten. Ob das rentabel ist oder nicht, das hängt nicht von dem Gut an sich ab, sondern davon, wie sich die Nachfrage entwickelt. So, die Sparer können wir noch züchten. Ja, stell dir vor, du hast 1000 Euro auf deinem Konto Guthaben, oder sagen wir nicht so 200.000. Ja, und jetzt hat tränenreicher Abschied von den ersten 20.000 Euro. Weil um diesen Betrag die Kaufkraft von dem Geld zurückgegangen ist. Ja, da hättest du schon gleich brauchen können für die Differenz. So ein Scheiß. Profitieren tun die Kreditnehmer. Weil unsere schlaue Unternehmerin hat investiert letztes Jahr. Und sie hat mit ihrer Bank vereinbart, total niedriger Zinssatz sein, aber total clever gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Sie hat mit ihrer Bank vereinbart, feste Zinsen über die komplette Laufzeit. Und sie zahlt jeden Monat den gleichen Betrag zurück. Haben wir nicht irgendwie was Leuten hören, Inflation ist Preiserhöhung und so? Sie hat ihre Preise erhöht, relativ zu den Preisen, die sie hochgesetzt hat. Wie ist denn das mit der gleichbleibenden Rate für den Kredit? Die fällt immer weniger ins Gewicht. Ja? Oder unsere kleine Revolutionärin hier, ja? Hat eine kräftige Lohnerhöhung durchgesetzt und hat so richtig auf den Tisch gehauen und hat die Geldboss, ja? Hat er gehört? Naja, und schon fällt diese Kreditrückzahlung weniger ins Gewicht. Ja? Weil die Kaufkraft von diesem Kreditbetrag ist immer weniger. Das heißt, das Kreditnehmer profitiert man davon, als Geldanleger eher nicht so. Ja? Man kann noch, übrigens habe ich vergessen hier aufzuführen, bei diesen inflationsresistenten Gütern könnte man noch mit Aktien probieren, weil die Unternehmen ja die Preise hochsetzen können und dadurch vielleicht die Gewinne stabil halten. Wäre noch eine Idee. Aber es ist natürlich genau das gleiche Thema. Das funktioniert so lange, wie ich Kaufinteressenten dafür habe. Ja, wer im Normalfall richtig geknüppelt ist, das sind die Leute mit festem Einkommen oder, wie wir das in akademischen Kreisen ausdrücken, Fixed Income. Das sind Leute, die weder Unternehmer sind und die Preise vielleicht hochsetzen können, noch Arbeitnehmer sind und dafür streiken können, dass sie höhere Löhne kriegen, sondern die irgendwie so aus diesem Wirtschaftsprozess so ein bisschen ausgeschieden sind. Klassischer Fall dafür Rentner. Im Normalfall haben die Schwierigkeiten, Forderungen nach mehr Rente durchzusetzen mit der Begründung, nur die Inflation ist da die ganze Rente zusammen. Sondern man sagt, nein, dann ist das weniger. Ja? Und
Diese Fixed-Income-Kandidaten sind also sehr gefährdet. In Deutschland gilt das nicht ganz so bei den Rentnern, weil jede einzelne der Parteien weiß, ohne die Rentner gewinnst du keine Wahl. Ja? Deswegen haben wir Rentenerhöhungen in Größenordnung 3-4% gehabt, letztes Jahr und heuer auch. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird, vermutlich auch wieder in der Größenordnung. Also das ist nicht sehr fix, das Income.
Das ist sehr zu fix, einfach
nicht. Fixed Income.
Danke. Auch Leute sind von Hartz IV oder abzusichert ziehen.
Prinzipiell auch.
Weil ja. Sie in der Stadt bezahlt in ihre Wohnung in
Hartz. Ja, prinzipiell genauso.
Bekommen die dann das Geld gestrichen, weil die Wohnungen werden ja dann auch teurer oder nicht. Und dann, wenn sie das Fixed Einkommen gleich bleiben, machen die dann trotzdem indirekt Gewinn oder nicht?
Also Gewinn vergessen wir mal. Wenn alle Preise hochgehen und du hast eine bestimmte fixierte Zahlung vom Staat, dann kannst du damit immer weniger leisten. Ja? Wir haben bei uns einen Sozialstaat und im Moment bemüht sich die aktuelle Koalition, den auch eher auszubauen als einzuschränken. Im Zweifelsfall bauen sie mit der Gießkanne aus. Das heißt, hier hätten wir im Normalfall die Situation Fixed Income, haben aber genauso wie bei der Rente die Situation, dass die Regierung sich bemüht, dass diese Einkommen in etwa mitwachsen mit der allgemeinen Lohnentwicklung und deshalb also der Inflationseffekt nicht weg ist, aber gemindert ist. Derzeit mit der Sondersituation Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld ist die Anhebung sogar überproportional zur Inflation. Aber das ist ein Sondereffekt. Das wird nicht jedes Jahr wieder so sein. So, bei einer Hyperinflation, so wie wir das vorher gesehen haben, mit mondhohen Inflationsraten in den 1920er Jahren, da haben wir noch das zusätzliche Problem einer Zeitverzögerung oder wieder akademisch ausgedrückt eines Time Lags zwischen der Entgeltvereinbarung und der Auszahlung, und das kann tödlich sein. Hier habe ich für euch ein Bild, ja, eigentlich ein nettes Familiengefühl, Vater, Mutter, zwei Kinder und dahinter der nette Onkel. Was soll das darstellen, dieser nette Onkel dahinter? Ihr Vater tot, beziehungsweise der apokalyptische Reiter. Er hat die Sense dabei, um den Lebensfaden zu durchbrennen. Für den Tod zu sorgen, also. Er reitet auf einem Pferd, mit dem er sich auf keiner Trabrennbahn mehr sehen lassen braucht. Das ist eine Schindmähre. Eine Schindmähre bezeichnet ein Pferd, an dem der Pferd im Metzger kein Interesse mehr hat, weil kein Fleisch mehr dran ist, das nur noch zum Schinder gehen kann, der die Haut verarbeitet und die Knochen. Ja, mehr ist da nicht dran zu wollen an dem Ding. Und hier also blanke Depression, wir sehen zwar die Schornsteine rauchen, also irgendwie findet noch Erwerbstätigkeit statt. Hier sehr prominent abgebildet Gras und dazwischen braune Flecken, so als wäre es ausgerissen. Und das kennzeichnet die Situation dort. Man konnte in dieser Hyperinflationszeit schon noch arbeiten. Man konnte nur von der Arbeit nicht leben. Hier in Kempten hatten wir Weberei- und Spinnereiunternehmen. Da sind Arbeiter an den Webstühlen zusammengebrochen vor Hunger. Und die Bevölkerung hat sich teilweise so geholfen, dass sie Gras gefressen hat. Kindersterblichkeit damals hier wie in Afrika heute. Woran lag's? Es wurden am Freitag der einen Woche die Löhne vereinbart für die Folgewoche. Und die wurden dann am Freitag der Folgewoche ausbezahlt. So weit, so gut. Aber was machst du denn jetzt, wenn in der Zwischenzeit die Preise deutlich gestiegen sind? Mir hat dankenswerterweise ein früherer Student hier in Kempten mal was erzählt von seinem Großvater, Urgroßvater. Die haben in Lenzfried gewohnt und in der Früh ist der Urgroßvater in die Stadt gegangen mit einem Schwein am Seil und hat das beim Metzger verkauft. Dann ist er heim. Und am Abend ist er in Lenzfried draußen ins Wirtshaus gegangen und konnte sich von dem Erlös des ganzen Schweines am Abend noch eine halbe Bier kaufen. So stark war die Inflation innerhalb eines Tages. Ja, stell dir vor, du vereinbarst Löhne und die sollen noch was wert sein am Ende einer Woche. Das geht praktisch nicht. Ja? Damit wir da mal was sehen, das Ganze ist ein Ausschnitt aus einer Zielscheibe, die hier momentan im Depot des, der Stadt Kempten und Museumsdepot. Ich habe da mal das Haus vergrößert. Im Januar haben 50 Gramm Brot, das ist eine Semmel ungefähr, 50 Mark gekostet. Im Juni 300 Mark, korrekter formuliert 30 Mark, müsste ich sagen. Und im Dezember nicht 30 Mark, sondern 30 Milliarden Mark. Ja, damit ihr das mal besser nachvollziehen könnt, 50, 300, 60.000% oder irgendwas. Ihr seht, was man da mit dem Geld gemacht hat, weil es so wertvoll war. Ja, Kinderspielzeug weggeschmissen, eingeheizt nach der Umstellung dann auf die neue Währung. So, was kann man gegen Inflation machen? Nun, die Zentralbank ist hier der zentrale Spieler zunächst einmal. Sie kann als erstes dafür sorgen, dass weniger Geld in Umlauf ist. In den vergangenen Jahren, das seht ihr da unten abgebildet, hat die Zentralbank sehr, sehr viel Geld in Umlauf gebracht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, einmal nach dieser Staatsschuldenkrise in Europa, damit unsere Schwachmatiker-Kandidaten im Süden da ein bisschen besser auf die Füße kommen. Dann wieder nach der Corona-Phase, damit wir ja alle wieder ein bisschen besser auf die Füße kommen, hat die Zentralbank hier geschubst, 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 indem sie Geld in die Wirtschaft gepumpt hat. Das müsste sie wieder rückgängig machen. Alleine, dass sie nicht weitermacht, reicht wahrscheinlich nicht. Ja? Müssen wir mal abwarten, ob sie es dann reduziert. Das nächste ist, sie muss die Zinsen hochsetzen. Ich habe euch hier mal abgebildet, 2015 hat man noch ein 0,25% an Zins oder irgendwas so 0,15%, dann ging es auf 0 runter und dann hoch. Das sind also die Zinsen für Kredite gewesen. Wie teuer kann sich eine Geschäftsbank, Sparkasse, Raiffeisenbank, Deutsche Bank bei der Zentralbank Geld leihen? Ging also lange Zeit für um oder sonst. Und dann jetzt sind es wieder dreimal gesteigert worden, die Zinsen, erst um 0,5% und dann zweimal um 3,5%. Das heißt, jetzt kriegst du, wenn du Geld gespart hast, also deine 200.000 Euro, dann nimmst du was und sagst zur Sparkasse, so, ich will jetzt das Geld anlegen, wie viel Zinsen zahlst du? Früher haben sie gesagt, du musst was zahlen, jetzt sonst nicht zahlen. Parallel dazu aber werden Kredite teurer, ich habe es vorher schon gesagt, Immobilienfinanzierung wird so teuer, dass viele das nicht mehr machen, die Zahl der Käufer geht zurück, der Markt wird zäher, die Preise kommen runter. Preise runterkommen, gutes Stichwort, das will die Zentralbank haben. Also, das Sparen soll angekurbelt werden und vor allem der kreditfinanzierte Konsum und die kreditfinanzierten Investitionen, Konsum für die privaten Haushalte, Investitionen für die Unternehmen, die sollen runtergehen. Weil, haben wir vorher gesehen an unserem Nikolaus-Beispiel, wenn die Nachfrage gering ist, wird es nichts mit Preiserhöhungen. So. Ein weiteres darf noch hinzukommen, nämlich die Gebietskörperschaften, also Bund, Länder und Gemeinden, dürfen ihre Ausgaben senken, wäre die Hoffnung, weil wenn da weniger Nachfrage kommt, dann wird es auch besser. mit dem weniger Nachfrage hat der Staat immer so ein Problem, weil eigentlich kennt er nur eine Richtung bei den Ausgaben, das ist nach oben. Eine wirklich nachhaltige Nachfragereduzierung hatten wir also die letzten Jahrzehnte beim Staat nie. Das ist nur die Frage, wie schnell es da ansteht. Im Moment brauchen wir noch extrem viel Geld für Doppelbumse und Zeitenwenden. Doppelbums, die Energiepreisbremse, Zeitenwende, die Bundeswehr, Ertüchtigung. Und das wird aber wohl auch die nächsten Jahre so weitergehen, dass der Staat seine Ausgaben nicht einbremsen kann und deswegen anders als in der Vergangenheit jetzt wieder zusätzliche Kredite machen. Was er auch machen könnte, wäre mehr Wettbewerb fördern. Also wenn unser Nikolaus-Produzent zum Beispiel gleich noch 2, 3 Wettbewerber hätte, dann wäre es für ihn schwieriger, selbst bei guter Nachfrage Preiserhöhungen durchzusetzen. Dann müsste er sich bremsen dabei und das würde also auch was helfen. Aber das sind jetzt im Moment eigentlich die Chancen nicht so toll. Im Moment sind wir eigentlich gerade dabei, eine ganz andere Art von Wettbewerb aufzuführen, nämlich die Frage, wie können wir unsere Industrien subventionieren, damit sie mit den anderen mithalten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in den USA war jetzt Macron da und auch die Deutschen jammern ziemlich, dass dieses Paket, das der Biden da verabschiedet hat, den Inflation Reduction Act, dass der sehr stark fokussiert auf Buy American, also Kauf in den USA gemachte Güter. Und das sehen Sie also als Schädigung der europäischen Exportinteressen in Richtung USA und überlegen, wie können wir das konterkarieren, indem wir dann meinetwegen unsere heimische Industrie unterstützen durch Geld, damit die ihre Waren in den USA billiger verkaufen können. Also, ja, das hat jetzt nichts mit mehr Wettbewerb zu tun, sondern eher mit mehr Subventionen. So, ich habe vorhin schon erwähnt, dass es Nebenwirkungen der Inflationsbekämpfung gibt, weshalb man das nicht bei so einem kleinen Mini-Bisschen Inflation sofort machen will, mit dem großen Mama-Dann, sondern erst, wenn es wirklich rentiert, deswegen also dieses 2%-Ziel. Nebenwirkung ist Sparen fördern, Nachfrage einbremsen. Das heißt, wir kriegen, wenn das funktioniert, eine Stagnation oder sogar eine Reduzierung der Nachfrage nach Gütern. So what? Naja, das Problem ist halt, dann wird auch weniger produziert, wenn es nicht nachgefragt wird. Und dann brauche ich weniger Arbeitskräfte. So, und das Verreckte ist, ich brauche auch dann weniger Arbeitskräfte, wenn ich noch die gleiche Menge produziere und nachfrage. Wir nehmen mal folgendes Beispiel. Kollegin arbeitet bei Amazon im Weihnachtsgeschäft und ihre Schichtführerin sagt, nehmt euch alle mal ein Beispiel an ihr. Wie kann das sein, dass sie in einer Stunde 10% mehr Waren ausliefert als ihr faulen Säcke? Keiner von euch fühlt sich faul, denkt sich, was ist denn da los? Wie kann das sein? Weil ihr motivierte Mitarbeiter seid, sagt sie, sag mal, wie machst du das denn? Man sagt, ganz einfach, ich mache den Karton zwischen die Beine und dann hüpfe ich beidhändig durch den Kran und dann geht es ganz schnell. Ja? Kann ich also in derselben Zeit 10% mehr packen und ihr macht es alles nach und Amazon ist glücklich, Jeff Bezos strahlt bis über die Platze und sagt, was? Diese Terms, ja? Produktiv ohne Ende, da können wir gleich 10% streichen. Weil wir haben das gleiche Geschäft wie letztes Jahr, aber wir sind 10% effizienter, da können wir gleich Mitarbeiter kündigen. Deswegen also, wegen dieser Produktivitätsfortschritte, ist es problematisch, stehen zu bleiben. Also Stagnation ist keine gute Lösung für den Arbeitsmarkt. Ja. Wir haben natürlich eine andere Lösung. Bei uns werden die Leute einfach alt und gehen in Rente. dann haben wir auch weniger Leute, die arbeitslos werden können. So, wenn die Leute doch arbeitslos werden, dann haben sie im Allgemeinen ein bisschen weniger Geld in der Tasche. Und wer weniger Geld in der Tasche hat, kann sich nur einen Nikolaus kaufen und nicht zwei. Das heißt, er schädigt unsere Wirtschaft nochmals, die Arbeitslosigkeit. Ja? Also das ist eine massive Nebenwirkung, wenn man hart einschlägt auf die Inflation mit harten Maßnahmen, wie es zum Beispiel hier der Fall ist mit den scharfen Zinserhöhungen, der läuft Gefahr, dass er dann die Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte, also in ein Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts. So, jetzt kommen wir noch zu einem Phänomen, das völlig irritierend ist im ersten Moment. Deflation soll schlecht sein. Das fragen wir uns einfach mal. Frau Kollegin, wenn der Mediamarkt dir ein Prospekt ins Haus schickt und sagt, das iPhone 14 Pro Plus Dingster Booster für 600 Euro. Was denkst du dir dann? Guter Preis, schlechter Preis, guter Preis. Reaktion auf guten Preis vielleicht? Auch. Ja, Begründung, nächste Woche ist es wieder Tag. Aber wie wäre es denn jetzt, Frau Kollegin, wenn du damit rechnen würdest, diese Woche 600 Euro, nächste Woche 400 Euro, würdest du es dann auch noch für 600 Euro kaufen? Nee. Da sind wir wieder beim Thema Erwartungsbildung. Wenn ich erwarte, dass die Preise immer weiter runtergehen, dann habe ich ja keine Veranlassung, bloß weil jetzt mal eine Preissenkung war, sofort zum Kauf zu gehen. Das tue ich nur für lebensnotwendige Sachen, aber nicht für irgendwas, das ich aufschieben kann. Das heißt, Konsequenz aus der Deflation, und achtet drauf, es ist eigentlich nicht nur vorübergehend, also nicht nur einmalige Absenkung von den Preisen, sondern wir erwarten, dass es immer weitergeht. Ja? Konsequenz ist, wir haben eine reduzierte Nachfrage, also Stagnation ist gar kein Thema, sondern sie sinkt wirklich. Wir sind sofort im verschärften Modus, wird weniger produziert, die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt, das Licht geht aus und ich wünsche euch eine gute Woche.